Die Anklage lautet schlechter Filmgeschmack und Unkenntnis über die Filmklassiker.
जो कुछ भी सीखा गलतियों से ही तो सीखा मैंने, खुद को संभाला गिर के ही तो उठना सीखा मैंने, जब भी बिगड़ी तो बिखर के से मटना सीखा मैंने, जब खाब टूटे तो उनको पूरा करना सीखा मैंने, कभी तो मैं भी नाजुक सी गली थी, कभी तो मैं भी बाबा की परी थी, रस्तों पे डर डर के ही तो चली थी, दुनिया जो कहती थी मानती मैं सही थी।
Und damit herzlich willkommen zurück im Knast, herzlich willkommen zurück zum Schorsching lebenslang MCU Special Nummer 34. Ich bin der Tobi und heute ist nur der Bernd hier. Hallo Bernd.
Schöne Grüße aus dem Backofen.
Ja, wirklich. Es ist der erste richtige Tag im Sommer eigentlich quasi.
Jo.
Das erste Mal, dass wirklich über 30 Grad sind hier in der Aufnahmebude, sind wahrscheinlich noch ein paar Grad mehr, aber gut. Bernd, bevor wir mit der Serie weitermachen, hast du noch was zu Doctor Strange 2 zu sagen?
Das war mit Scarlet Witch, ne?
Genau, die durchdreht.
Genau. Ja, auch hier wieder, ganz ehrlich, auch hier wieder ein Problem an der ganzen Sache. Ich meine an sich, der Film sehr stimmig, gut gemacht. Nur wieder hier das Problem, du musst einfach die Serie gesehen haben vorher, die darauf aufbaut. Sonst steigst du nicht durch, worum es da wirklich geht. Warum sie da am Durchdrehen ist, was mit den Kindern da los ist. Das weißt du halt einfach nicht.
Ja gut, das wird nur sehr ganz kurz im Film erzählt.
Du hast
erzählt,
so einmal ne? zu ich glaube, einen kurzen Einspieler, was da passiert ist in dem Film, glaube ich, ne?
Ja.
Oder so ein paar Rückblenden auf die Serie. Ne? Aber es wäre halt besser, wenn du das vorher gesehen hättest. Ne? Dann bist du da ein bisschen mehr in der Materie drinne. Nein, aber ansonsten sehr stimmiger Film. Ich würde ihn hinter Spider-Man einreihen.
Ah ja, genauso wie ich. Hoffi hat ihn sogar auf Platz 1 gesetzt, obwohl er die Serie nicht gesehen hat.
Okay.
Dann bleibt er auch, stand jetzt auf Platz 2 hinter Spider-Man.
Jo.
Der ist noch ein bisschen besser. Gut, dann so viel zu Dr. Strange. Dann widmen wir uns der nächsten Serie in unserer kleinen Reihenfolge hier, und zwar Miss Marvel.
Ja.
Steht in IMDb bei 6,2 Punkten, ist aus dem Jahr 2022, kam, wo ist mein Zeitplan, genau, zwischen Doctor Strange und Thor 4, welches der nächste Film ist, irgendwie jetzt auch so im Juni, Juli kam die Serie, es sind 6 Folgen, könnt ihr auf Disney Plus sehen, die Folgen haben immer so eine Länge von 40 bis 50 Minuten. Ich glaube, die erste Folge ist noch ein bisschen kürzer, also ist auch relativ schnell weggesnackt. Die Idee ist von Bisha K. Ali, die hat schon mitgeschrieben am Drehbuch bei Loki und ein paar Folgen Black Mirror. Und das Drehbuch geschrieben von 4 Hochzeiten und ein Todesfall. Allerdings, oh, sehe ich gerade, nicht dem Original, sondern dem Remake von 2019. Beziehungsweise das ist eine Serie, ne? Serien-Remake, okay.
Oh, ich glaube, ja.
Naja, also sie hier Showrunnerin, Drehbuch geschrieben, Idee gehabt, alles mögliche. Musik ist von Laura Cartman, die hat vorher die Musik gemacht zu Taken. Steven Spielberg presents Taken, ist das der erste Taken? Nee, das ist eine Serie, das ist eine Serie, nicht der Film.
Nein, das ist die Serie,
genau.
Ja.
Ace Ventura 3.
Oh.
Und, dann...
gab es einen dritten Teil von?
Tatsächlich. War nur ein Fernsehfilm. Warte, ich guck mal, wer da...
Ah, okay. Aber ist aber auch nicht mit Jim Carrey wahrscheinlich,
Nee, mit Josh Flitter. Ah, okay. Noch nie gehört,
okay,
den Namen.
Kenn ich nicht.
Noch nie gehört. Okay. Alles okay. Klar. Und hat danach dann auch bei The Marvels die Musik gemacht. Das ist dann gleich beigeblieben. Dann kommen wir auch schon zum Cast. In der Hauptrolle als Kamala Khan, Miss Marvel, Iman Vellani, die eigentlich sich selbst spielt. Ist auch ihre erste Rolle in der Serie, danach dann halt noch bei The Marvels aufgetaucht als Kamala Khan. Mhm. Und die ist ein sehr großes Fangirl von der Figur Miss Marvel. Die Miss Marvel Comic-Reihe ist ja, die ist relativ neu, die ist erst seit 2014 veröffentlicht das erste Mal. Und sie hatte selber schon immer Kevin Feige angeschrieben mit Vorschlägen für eine Serienumsetzung zu Miss Marvel. Okay. Und ist ja tatsächlich am Ende, also die ist wirklich krass Fangirl und hat dann echt die Rolle bekommen, super gut. Merkt man ja auch an, die hat da richtig Spaß bei.
Ja, ja.
Dann haben wir als ein paar habe ich jetzt nichts weiter gefunden. Ihre Mutter, Muniba, gespielt von Zenobia Schroff. Dann ihr bester guter Freund Bruno Corelli, gespielt von Matt Linz. Matt Linz hat schon ein bisschen mehr gemacht. Halloween 2, also dieses Remake von Rob Zombie von 2009. Sleepy Hollow Serie, Piranha 2, Pixels, hier dieser Film von Adam Sandler. Und zuletzt davor 11 Episoden Walking Dead. Dann, oh verdammt, jetzt habe ich hier was zugemacht, das sollte eigentlich aufbleiben. Ja, wie geht's weiter? So, dann haben wir Jasmine Fletcher, die spielt die Nakia, ihre beste Freundin. Was jetzt ein bisschen konfus ist, weil jetzt haben wir zwei Nakias im MCU. Einmal sie und die eine, die Freundin von Black Panther, heißt auch Nakia. Gut, das ist eine etwas kleinere Rolle hier. Gespielt von Jasmine Fletcher, die hat vorher auch noch nichts groß gemacht. Upside Down Magic, Magie steht Kopf, auch in so einem Fernsehfilm. Und danach The Graduates. Dann haben wir eine weitere Rolle Yusuf Khan, das ist der Vater von Kamala, gespielt von Mohan Kapoor. Dann haben wir Amir Khan, das ist ihr Bruder, gespielt von Sagar Shaikh. Dann haben wir Zoe Zimmer, gespielt von Lauren Marston, das ist diese Schulfreundin, die mit den vielen Followern, die haben, mit der so ein bisschen kleine Rivalität hat. Dann haben wir Kamran, gespielt von Risha, das ist ein britisch-indischer Schauspieler, hat vorher gemacht To All the Boys, Always and Forever, dann Miss Marvel, danach noch Do Revenge und The Sweet East. Keine Ahnung. Nicht allzu bekannt. Dann haben wir eine, die etwas bekannter sein sollte von diesem, wie heißt denn dieser komische, Damage Control. Für die, die es jetzt nicht wissen, was die Damage Control ist, Damage Control ist dieser Laden, die nach Avengers 1 in New York auch damit aufgeräumt haben in New York und diese ganzen Artefakte und außerirdischen Sachen sichergestellt haben. Und für diese Behörde arbeitet Agent Sadie Deaver, gespielt von Alyssa Reiner. Die hat schon eine ganze Menge gemacht. Viele, viele Serienrollen, immer nur ein, zwei Episoden, Law and Order, Criminal Intent, Sopranos eine Rolle, eine Folge, 30 Rock, White Collar, Hawaii 5-0, Orange is the New Black, 25 Episoden, das war länger, ich glaube, da hat sie irgendeine Gefängnisaufseherin gespielt. Ihr Gesicht ist auf jeden Fall bekannt. Und zuletzt The Rookie, eine Episode. So, den haben wir den Namen. Ihr Kollege Agent P. Cleary, gespielt von Arian Moyet. Der hat auch genau dasselbe Law and Order, White Collar, Following, Black Box, Blacklist, Elementary. Also diese ganzen Serien, Succession, hat er sogar konstant mitgespielt. Und ist sogar schon bei Spider-Way No Way Home aufgetaucht. Keine Ahnung, irgendwo wahrscheinlich hinten im Bild, im letzten Rand. So, wen haben wir hier noch? Dann habe ich hier noch Aisha, das ist die Großmutter von Kamala, beziehungsweise ihre Urgroßmutter sogar. Gespielt von Mehrwish Hayat, das ist tatsächlich auch eine pakistanische Schauspielerin. Könnte ich jetzt auch irgendwelche Filmnamen vorlesen, kennt ihr sowieso nicht, alles pakistanische Filme. Und dann haben wir hier noch Aramis Knight, der spielt den Karim, den Red Dagger, diesen Maskierten in Pakistan. Den haben wir schon gesehen, der hat bei Dark Knight Rises mitgespielt. Frag mich nicht, welche Rolle. Da war er ja wahrscheinlich noch ein kleines Kind. Ich habe dazu nichts gefunden. Irgendwo hinten am Ende hat er auch da mitgespielt. Und Ender's Game, das große Spiel, hat auch mitgespielt. Ein paar Fernsehserien noch. Lost, Ghost Whisperer, Navy CIS und so weiter und so fort. So, das war's eigentlich zu dem Cast. Wir werden das jetzt hier machen, wie bei den Serien üblich. Wir werden es an der Wiki wieder entlang hangeln. Bei mir ist jetzt auch schon wieder 2-3 Wochen her, als ich die Serie gesehen habe. Ich sag mal so, die Serie ist wahrscheinlich auch nicht, wir sind nicht die Zielgruppe, würde ich mal so sagen. Ist halt doch so Teenie-Mädchen Coming-of-Age-Geschichte.
Ja.
Es ist alles sehr bunt. Vor allem, es fängt schon damit an, dass wir Kamala Khan kennenlernen und sie ist, macht auch irgendwelche YouTube-Videos.
Ja.
So gezeichnete Fanfiction im Prinzip.
Fanfiction, ja, ja.
Genau, hat, ist auch komplett unerfolgreich, hat keine Abonnenten oder nicht viele Abonnenten auf ihrem Kanal und so. Und das geht eigentlich so ein bisschen durch, jedenfalls am Anfang der Serie ist das noch sehr stark, am Ende wird's weniger, dass du auch im Bild immer irgendwelche Comiczeichnungen so an den Wänden hast, die so im Hintergrund irgendwelche Gespräche aufschnappen. Also es ist alles so, so ein bisschen wie bei, wie ist denn der Film hier? Scott Pilgrim gegen die Against the World.
Ja.
Ne, das ist auch, dass du immer diese Einblendung und so hast. Das ist am Anfang noch ganz stark, dann wird's weniger. Es geht halt um Kamala Khan, pakistanische Wurzeln, leben in New Jersey, sind aber noch fest verwurzelt auch in der pakistanischen Gemeinde in New Jersey. Da blickt man dann auch in ein, zwei Episoden nochmal näher drauf zu. Und die Serie geht dann in der Folge 3 oder Folge 4 dann auch nach Pakistan. So, dann Zusammenfassung, Folge 1. Kamala Khan ist eine 16-jährige Highschool-Schülerin und ein Fan der Avengers, insbesondere von Captain Marvel. Nachdem sie eine weitere Fahrprüfung nicht bestanden und sich mit dem Schulberater Gabe Wilson getroffen hat, vervollständigen Kamala und ihr bester Freund Bruno ihr Captain Marvel Cosplay für die Avenger-Con, während sie tunlichst ihren strengen Eltern Yusuf und Muniba aus dem Weg gehen. Das ist so die erste Folge im Prinzip. Komplett, dass die auf diese Avenger-Con wollen, wie es halt, wie heißt das Ding hier normal? Comic-Con, ne?
Comic-Con,
die Schauspieler kommen und das ist hier halt in der Welt, wird da komplett abgefeiert, alle als Cosplay, halt als Hulk verkleidet, Captain America und so weiter und so fort. Und sie will dahin, strenges Elternhaus, sie ist erst 16, streng, ja, streng gläubig nicht, aber schon gläubig, ne? Und will mit Bruno dann zu Avenger-Con. Sie bekommt dann während der Folge noch ein Paket von ihrer Großmutter, das einen goldenen Armreif enthält, den ihre Mutter allerdings als Schrott ansieht.
Ja.
Denn nachdem sie erfolglos versucht hat, ihre Eltern davon zu überzeugen, sie zu Avenger-Con gehen zu lassen, schleichen sich Kamala und Bruno aus dem Haus und gehen dann trotzdem zur Veranstaltung, wobei sie den Armreif als Ergänzung für ihr Cosplay mitnehmen. Dann sind sie auf der Avenger-Con angekommen, legt diesen Armreif an und bei ihrem ersten Auftritt, wo so eine ganze, wo so 30 verschiedene Captain Marvel-Cosplayerinnen auf der Bühne sind, verschießt sie plötzlich Energiekonstrukte und verursacht ein heilloses Chaos. Es ist denn, ja, es ist so Licht, was sich irgendwie manifestiert, also.
Ja, so Objekte halt.
Objekte. Ja. Sie kann so Plattformen machen, wo sie drauf klettern kann. Sie kann Wände aus dem Licht machen, wo sie sich hinter verstecken oder schützen kann. So, ja. Das basiert aber irgendwie auf Licht. Das wird dann nochmal wichtig für The Marvels. Da wird das dann auch nochmal genauer erklärt.
Naja, weil man kann sich das so, ne, wer da im MCU nicht ist, der kann sich dann bei DC so ein bisschen Green Lantern vorstellen. Das ist so das gleiche Prinzip.
Ja, richtig. Ich glaube, das ist aber nur hier jetzt für die Serie. In den Comics hat sie, glaube ich, nur so eine Gummiband Mr. Fantastic-Fähigkeiten, glaube ich.
Genau, in den Dings kann sie halt ihre Extremitäten halb extrem dehnen oder auch vergrößern kann sie die Extremitäten. Ne, also Faust ein bisschen größer machen, Fuß größer machen, aber nicht wie jetzt Ant-Man sich komplett vergrößern, das kann sie nicht.
Genau, das haben sie tatsächlich auch in die Serie übernommen, sie kann dann auch mal ein bisschen ihr Arm länger machen, um irgendwas zu greifen, Faust größer machen und so, das kann sie schon alles, sie hat aber zusätzlich diese
Lichtfähigkeit.
Genau.
Armreifen, naja,
genau. So, ne, dadurch, dass sie den Auftrag heillos Chaos, irgendwie alles bricht über ihn zusammen. Sie ist natürlich maskiert, keiner erkennt sie, weil sie als Cosplay da, als Captain Marvel da ist. Bruno bringt sie dann wieder nach Hause und da wird sie dann von ihrer Mutter erwischt, direkt. Und ja, sie ist so ein bisschen, also sie ist gar nicht so sauer irgendwie, ne? Ihre Mutter ist mehr so enttäuscht von wegen, ja, du lebst denn in deiner Traumwelt, es ist, glaube ich, jetzt Zeit, mal langsam erwachsen zu werden, so auf die Art.
Ja, ja.
Dann ist die erste Folge auch schon zu Ende. Es gibt dann tatsächlich in der ersten Folge schon eine Mid-Credit-Scene beim Abspann. Und in der Mid-Credit-Scene sehen die Agenten des Department of Damage Control, also dieser P. Cleary und Sadie Deaver, ein Video von Kamalas Vorfall auf der Avenger-Con und fahren nach New Jersey, um sie zu finden und festzunehmen, weil sie eine, ja, unbekannte, unregistrierte, wie auch immer, Superheldin ist.
Genau. Ja, weil man darf ja nicht vergessen, das ist ja dann noch zu der Zeit, wo sich jetzt dann die Superhelden registrieren lassen müssen, wenn sie besondere Fähigkeiten haben. Wo wir ja da den Kampf damals zwischen Iron Man und Captain America hatten, deswegen.
Richtig, sehr, sehr richtig. So, Folge 2. Die beiden beginnen dann zu trainieren, also Kamala und Bruno. Bruno sind auf dem Dach und so, und sie macht halt so Plattformen, probiert da drüber zu laufen und so weiter und so fort. Und Bruno hat auch schon eine richtige Vermutung, es scheint an diesem Armreif irgendwie zu liegen, dass die Kräfte aktiviert wurden. Die Kräfte aber wohl in ihr sind und nur durch den Armreif irgendwie aktiviert wurden. Dann haben wir noch so einen kleinen Subplot in der Moschee. Das ist denn ihre Freundin Nakia. Die ist nämlich unzufrieden mit der von Männern dominierten Führung des Moscheevorstands. Wir sind denn so beim Gebet, Allahu Akbar und so weiter. Und du hast halt die Männer, die vorne sitzen, direkt beim Prediger. Und dann dahinter halt durch so einen Sichtschutz mehr oder weniger, durch so einen Zaun getrennt die ganzen Frauen. Und keine Ahnung, so irgendwie der Stauraum ist ja nicht gut für ihre Schuhe, das Wasser funktioniert nicht so für die Waschung und so weiter. Also alles in dem Frauentrakt ist so ein bisschen runtergekommen und bei den Männern ist halt alles Etepetete, ja. Und Nakia lässt sich dann tatsächlich für die Wahl aufstellen als Moscheevorstand. Es gibt dann, glaube ich, in dieser Folge noch so einen kleinen, wo sie dann über diesen Markt gehen und dann Wahlwerbung machen. Hier, du kümmerst dich um die, ich zeige die Namen leider nicht mehr, hier über die, wie heißen die Moschee-Bros, und du kümmerst dich um die Gruppe, und hier, das sind die, ich weiß nicht, so eine Tratsch-Gruppe von irgendwelchen älteren Müttern, die halt alles wissen und so, und aber nur am Rumtratschen sind. Da ist es dann auch mit Einblendung und so gemacht, das Ganze ist ganz nett dargestellt alles. Dann sind sie bei einer Party von Zoe, das ist diese etwas erfolgreichere, ich sag mal, Influencerin aus ihrer Klasse. Die sagen sie auch irgendwann, keine Ahnung, die eine halbe Million Follower hat oder was weiß ich, oder 60.000, ja, ist auch scheißegal. Und da treffen Kamala, Nakia und Bruno halt Kamran, neuen britisch-pakistanischen Mitschüler, der auf einmal da ist. Die Party wird dann von der Polizei gecrashed, wie es halt so üblich ist, minderjährig, ja, in Amerika, kennen wir alle aus American Pie, Polizei ist auf einmal da. Kamala schafft es, kann sich noch mit Kamran anfreunden, die hauen den auch erstmal zusammen ab. Und was natürlich so ein bisschen den Neid von Bruno oder die Eifersucht, eigentlich sind die beiden ja so wirklich Best Friends, wirklich, ja, Friendzone. Ohne Liebe, die verstehen sich halt super gut. Aber als dann Kamran irgendwie dazukommt, ist Bruno dann doch so eine Spur eifersüchtig, was dann noch gesteigert wird, dass er Bruno nie beim Namen nennt, sondern immer Brian sagt oder Brad oder er halt nie seinen Namen sagt.
Der Klassiker einfach, ne?
Der weiß ganz genau, dass ich Bruno heiße. Genau, und dafür lässt sie dann auch so ein bisschen ihr Training schleifen, weil sie sich lieber mit Kamran trifft. Also, naja, kriselt so ein bisschen. Bei einem Familienessen hat Kamala dann auf einmal eine Vision, jetzt einen kleinen Blackout, und hat eine Vision von irgendeiner geheimnisvollen Frau. Und dann fragt sie ihre Großmutter Sana, die wohnt noch in Karachi in Pakistan, und ihre Mutter nach ihrer Urgroßmutter Aisha, der ursprünglich dieser Armreif gehört hat. Beide sagen aber, nee, das ist hier, don't talk about it, so ungefähr, ja, hier, stell dir keine Fragen über Aisha, das ist, verbotenes Terrain, mehr oder weniger. Dann sind sie aber bei diesem Familienessen, es gibt dann noch ihren Bruder Amir, der kurz davor ist zu heiraten, und dann gibt's bei diesem Familienessen, das ist eine Woche vor der Heirat oder so, und er erzählt ihr Vater denn, also Kamalas Vater Yusuf, wie es damals dazu gekommen ist, weil in Indien, also wo, tatsächlich, das war jetzt auch ein Lerneffekt für mich, wusste ich auch nicht, wie jetzt Indien, Pakistan, wie das damals entstanden ist, war ja alles britische Kolonie, Britisch-Indien, ja, irgendwie, und dann wurde es ja geteilt, mhm, und alle Muslime sind dann nach Pakistan oder wurden vertrieben, mehr oder weniger, und die Hindus sind in Indien geblieben, und seitdem ist ja auch Rivalität, Krise und so weiter zwischen Pakistan und Indien. Das eine wirklich das krass muslimische Land, das andere hinduistisch. Und jede Familie, meint er dann noch, jede Familie aus Pakistan hat irgend so eine Trennungsgeschichte. Und Yusuf erzählt dann, dass die junge Sana, also ihre Oma, in den Wirren der Teilung Indiens vom Weg abgekommen war, aber ihren Vater auf fast mysteriöse Weise wiederfand. Die waren schon auf dem Weg zum Bahnhof und die kleine Sana, die war vielleicht 3 oder so zu dem Zeitpunkt, ist halt irgendwie auf dem Bahnhof verschollen gewesen und das ist ein Bahnhof, also keine Ahnung, mit 10.000 von Leuten, die rumlaufen. Und sie ist denn, hat dann irgendwie doch den Weg wieder gefunden. Sie hat immer erzählt, ja, die Sterne haben ihr den Weg gewiesen. Irgendwie so. Das erzählt Yusuf. Ja. Dann ist jährliche Eid al-Adha-Feier, also muslimischer Feiertag. Und da kommt es dann zu diesem Vorfall, wo so ein kleiner Junge von so einem Balkon aus abrutscht und droht, an diesem Haus einfach 50 Meter in die Tiefe zu fallen. Und Kamala ihn mit ihren Kräften in letzter Sekunde retten kann. Klettert dann da hoch irgendwie. Und unten steht natürlich die Menge, kriegt das direkt mit. Aha. Also wieder in der Öffentlichkeit.
Ja, natürlich.
Das funktioniert aber nicht ganz. Während sie da gerade wieder den Kleinen auf so einer Plattform gerettet hat, hat sie eine weitere Vision von dieser mysteriösen Frau. Und rutscht, die beiden rutschen dann ab und landen dann auch aus nicht allzu großer Höhe, landen sie dann trotzdem auf dem Boden. Und unten warten dann schon diese Damage Control Agenten auf sie und probieren Kamala festzunehmen. Die kann dann allerdings mit Kamran fliehen, der gerade mit seinem Auto um die Ecke kommt, sie auffließt, die beiden können abhauen und er stellt seine Mutter vor, Naima. Die Mutter von Kamran ist Naima und es ist die Frau aus ihrer Vision. Folge zu Ende. Nächste Folge. Naima, ich weiß nicht, erklärt Kamala denn, dass sie und Kamran den, jetzt kommt wieder der weitere Marvel Mambo Jumbo, die nächste Gruppe nach, wie hießen doch die Dings aus den Eternals, die ist ja schon wieder vergessen, als ich mit Toffi gesprochen habe, der hat doch dann auch mal, Deviants, genau, und Kamran und Naima sind aber Clandestines, beziehungsweise Djinn. Das lässt sich auch wahrscheinlich einfacher merken. Sie sind Angehörige der Djinn, die aus der Nur-Dimension kommen. Nur, N-O-O-R, was so viel heißt. Nur ist das pakistanisch-urdu-Wort für Licht. Sie kommen also quasi aus der Lichtdimension und mussten von dort ins Exil gehen und sind jetzt in dieser Dimension bei uns quasi. Durch den Armreif von Kamala erhoffen sie sich eine Möglichkeit zur Rückkehr in ihre Dimension zu schaffen. Kamala willigt trotz Bedenken von Bruno ein, denen zu helfen, verlangt jedoch ein bisschen mehr Zeit, was Naima ihr aber nicht gewähren will. Naima wird ungeduldig und sie will sie dazu zwingen, ihr diesen scheiß Armreif auszuhändigen. Am Ende der Folge kommt es dann zur Hochzeit von ihrem Bruder, alles Party. Es ist dann auch ein bisschen Bollywood-Dance-mäßig, also jetzt nicht wirklich übertrieben. Natürlich. Es gibt nur so eine kleine Tanznummer, aber jetzt nicht so, wie wir halt aus den Bollywood-Filmen gewohnt sind. Schade, hätten sie ruhig auf hochdrehen können. Und Kamran trifft dann unerwartet dort ein und warnt alle, also Kamala und Bruno, weil seine Mutter ist unterwegs und möchte die Feierlichkeiten crashen. Zur gleichen Zeit kommt auch das Damage Control Team denn zu dieser Hochzeit. Die Hochzeit wird gesprengt. Kamala rettet denn die Szene, indem sie einfach den Feueralarm drückt und alle halt so evakuiert und Bruno absteckt, hier, kümmere dich um die Leute, die müssen alle raus. Und die Djinn werden denn auch verhaftet. Also Naima und Kamran werden vom Damage Control verhaftet. Bruno und Kamala können entkommen und Nakia hat da aber mitbekommen, wie Kamala ihre Kräfte benutzt. Sie ist jetzt also eine weitere Eingeweihte. Als sie dann zu Hause ist, wird Kamala von ihrer Oma, Sana, kontaktiert und die sagt, hier, nimm deine Mutter, du musst mich hier in Karachi besuchen. So. Folge zu Ende. Nächste Folge geht's dann auch tatsächlich nach Karachi. Ich weiß gar nicht, ob sie auch vor Ort gedreht haben. Sieht so aus.
Ja, auf jeden Fall alles sieht sehr, auf jeden Fall authentisch aus,
ey. Ja, sieht sehr Karachi-artig aus. Ist man auch, also ne, man, Indien hat man ja irgendwie doch immer noch irgendwie Kontakt zu, aber Pakistan deutlich weniger, so.
Also. Ja.
So. Bei ihrem Ausflug nach Karachi werden Kamala und ihre Mutter von Sana begrüßt, also die Oma. die erklärt, dass der Armreif ihr den Weg zu jenem Zug gewiesen hat, den Kamala aus der Vision kennt. Als erster allein zum Bahnhof geht, also Kamala geht zum Bahnhof, wird sie von dem maskierten Messerwerfer angegriffen. Als dieser ihre Urgroßmutter erwähnt, entscheidet sie sich, ihn zu begleiten. Dieser stellt sich schließlich als Red Dagger heraus und führt sie zu seinem Geheimversteck. Dort wird bekannt, dass der Red Dagger eigentlich Karim heißt und der gleichnamigen Organisation Red Dagger angehört, welcher sein Mentor Walid vorsteht. Das ist also nur eine weitere Geheimgesellschaft.
Ja, jetzt hast du schon zwei.
Einmal die Djinn und die Red Dagger. Der Typ sieht halt ganz normal aus und hat so ein rotes Tuch vorm Mund, Maske, was er denn auch abnimmt. Die kämpfen dann kurz an den Bahnhof miteinander. Er erkennt dann, dass sie Kräfte hat. Er ist nur Messerwerfer, also keine Kräfte irgendwie.
Ja.
So, derweil befinden sich Naima und die üblichen Djinn aus der Gefangenschaft, befreien sich aus der Gefangenschaft des Damage Control, lassen aber Kamran da. Sie lässt also ihren eigenen Sohn in der Gefangenschaft zurück.
Ja, weil er schon ein kleiner Snitcher ist.
Ein Snitch ist und sie ist halt pisst und ja gut, dann ist Blut vielleicht doch nicht dicker als Wasser, er ist dann bleibt erstmal da. Kamala erfährt dann von Walid, also diesem Anführer der Red Dagger, mehr über diesen Armreif und so auch, dass er die Nur-Dimension auf andere Dimensionen ausweiten kann und darum mit dem Leben beschützt werden müsste. Also dieser Armreif hat eine krasse Fähigkeit, wirklich, deswegen auch diese Lichtfähigkeit, weil es aus der Lichtdimension kommt. Muss auf jeden Fall beschützt werden. Dennoch gelingt es den Djinn, die drei aufzuspüren, wobei Naima den Mentor des Red Dagger ersticht. Also Walid wird gleich nach einer Folge aus dem Spiel genommen. Beim direkten Duell zwischen ihr und Kamala prallen ihre Klinge auf den Armreif und befördert Kamala in die Vergangenheit, genau an den Bahnhof, von wo aus ihre Oma entkam. Sie ist dann auf einmal in der Vergangenheit. Das war dann auch so ein Twist, den habe ich denn nicht kommen sehen. Das ist jetzt noch so eine kleine, es ist keine Zeitreisegeschichte, aber sie ist dann auf einmal in der Vergangenheit.
Ja.
Folge zu Ende. Fünfte Folge ist erstmal eine Rückblickfolge. Wir sind denn zur Zeit, wann war die Teilung? 1900, irgendwas in den 40er? Ich glaube, wir sind erst Anfang 30er und dann halt zur Teilung. In der Rückblende lernt Aisha, also ihre Urgroßmutter, ihren späteren Ehemann Hassan kennen, als sie ihr ein Zuhause ermöglicht. Sie ist irgendwie auf der Flucht, trifft den, er ist so Bauer irgendwie, hat so ein kleines Grundstück, kleinen Acker und sie wird dann bei ihm aufgenommen. Später trifft dort auch Naima ein, welche ihr für die Heimkehr bis Sonnenaufgang Bedenkzeit gibt, weil das beides sind Schwestern. Waren Schwestern, auf jeden Fall sind sie beide aus der Nur-Dimension. Ich hatte das so verstanden, dass das Schwestern sind. Auf ihrem Weg zum letzten Zug, weil es dann gibt dann zwischenzeitlich, wir sehen erst, wie sie sich treffen, dann gibt es einen Zeitsprung, wie Sana geboren ist, wie die beiden zusammen gelebt haben, ist dann die Zeit der Teilung und so, und die beschließen dann zu fliehen und den letzten Zug aus Indien halt rüber nach Pakistan zu nehmen. Auf ihrem Weg zum letzten Zug enthüllt Aisha die Wahrheit, trennt sie jedoch von ihrer Familie, als sie Naima auf dem Bahnsteig erkennt. Weil Naima möchte ja denn auch hier den Armreifen haben. Sie schickt dann ihre Familie weg. Naima ersticht sie denn erstmal. Weil sie denkt, dass Aisha sie verraten hat, wird Aisha gleich erstmal abgemackelt. Naima ist dann weg. Kurz darauf kommt Kamala in die Szene, trifft auf Aisha, dann kann ihr aber nicht mehr helfen, sie ist so schwer verletzt und sucht dann auf Aishas Anweisung hin Sana und bringt sie so zu ihrem Vater zurück. Somit wird klar, dass sie ihrer Großmutter das Leben gerettet hat, weil sie kommen dann auch durch die Menschenmenge nicht durch. Sie macht dann wieder, muss ihre Kräfte benutzen, um so Plattformen erscheinen zu lassen, um irgendwo rüber zu klettern. Und das sind diese Sterne. Sie legt dann auch so eine funkelnde Lichtspur irgendwie, der ihre Großmutter dann folgt, um zu ihrem Vater zu kommen.
Genau.
Da schließt sich quasi der Kreis. So. Zurück in der Gegenwart öffnet sich der Schleier, das ist der Schleier zu dieser Nur-Dimension, und tötet einen von diesen Djinn und Naima. Die werden dann irgendwie, keine Ahnung, die werden so versteinert, irgendwie sind dann so Stein-Glas-Statuen irgendwie. Allerdings verschafft dieser Schleier Kamran auch neue Kräfte, der denn zu der Zeit noch in New Jersey ist. Und nachdem sich dieser Schleier schließt, erkennt Muniba Kamalas Superheldenidentität. Also ihre Mutter weiß jetzt auch Bescheid, was sie für Fähigkeiten hat. Und die beiden sind dann wieder auf einer Ebene, versöhnen sich, verabschiedet sich noch von Karim und plant es, wieder zurück nach New Jersey zu fliegen. Kamran ist er in New Jersey, hat diese Kräfte und sucht ihn bei Bruno, Brian, Brad unter Zuflucht, bittet ihn um Hilfe und während er bei ihm in der Wohnung ist und um Hilfe bittet, ist auf einmal so eine Drohne vom Damage Control vom Fenster, entdeckt ihn, dass er da ist, weil er ist ja geflohen und er schießt in die Drohne irgendwie ab. Er hat jetzt auch irgendwelche Lichtkräfte, keine Ahnung, ballert diese Drohne ab und steckt dabei aber den Laden oder sprengt den Laden unterhalb von Brunos Wohnung. Er hat es unten irgendwie so ein Kiosk, wo er auch immer so jobbt. Und er wohnt oben drüber und der Laden wird dabei in die Luft gesprengt. Folge zu Ende. Letzte Folge. Während Bruno und Kamran sich auf der Flucht befinden, ordnet Diva, also die Agentin vom Damage Control, die Abriegelung der Stadt an und möchte zweiteren lebend finden. Also Kamran. Nakia hingegen sorgt sich um beide und wendet sich an Kamala, woraufhin diese mit einem Geschenk ihrer Mutter und Karims Tuch ihre Verkleidung zusammenstellt. Jetzt hat sie irgendwie wieder so ein Stück Stoff bekommen, ist ja dann wie immer in so einer Origin Story. Jetzt hat sie dann ihre Verkleidung, ihren Anzug. Nach einem Umweg trifft sie ebenfalls auf Bruno und Kamran, welcher allmählich von Kämpfen geplagt wird und bittet Karim um Hilfe, also den Red Dagger. Zudem erhalten sie Unterstützung von Nakia, Amir und Zoe, also von ihrem Bruder und dieser Klassenkameradin, und entwickeln einen Plan, um die Agenten der Damage Control hinzuhalten. Sie verschanzen sich dann in der Schule, in der Sporthalle, haben dann da so einen Plan mit Bällen und alles, was zur Ablenkung dient. Obwohl Cleary, also der andere Agent, sie auffordert, sich zurückzuziehen, ignoriert Diva den Befehl und lässt die Schule stürmen, wo sich Kamala und ihre Freunde verstecken. Dennoch gelingt es der Damage Control, alle bis auf Kamala und Kamran zu verhaften, der daraufhin die Wahrheit erfährt und sich Diva stellt. Als sie das Feuer eröffnen lässt, stellt sich Kamala an Kamrans Seite und setzt sich mit ihren Kräften in Agenten zu Wehr, macht so eine riesengroße Lichtmauer.
Ja.
Nachdem letzterer flüchtet, wird Diva von Cleary suspendiert. Kamala nimmt durch ihren Vater den Namen Miss Marvel an, er hat dann irgendwie die Idee dazu, und Kamran trifft erstmals Karim, also Red Dagger und Kamran treffen sich zuerst. Eine Woche später, sind wir schon ein bisschen im Abspann, eine Woche später erklärt Bruno Kamala, dass ihre Familie eine Mutation in den Genen habe. Und als er das sagt, ertönt der X-Men-Jingle im Hintergrund. Also ist auf jeden Fall in die X-Men-Richtung der nächste Hinweis, nicht der letzte. Dann sind wir schon bei der Mid-Credit-Scene, das ist jetzt einfach ein direktes Lead-In für den Film The Marvels. In der Mid-Credit-Scene verschwindet Kamala plötzlich aus ihrem Zimmer und an ihrer Stelle erscheint Captain Marvel, mit der sie anscheinend die Plätze getauscht hat. Und Spoiler, das ist dann halt auch die Handlung von
nächsten Film.
Von The Marvels. Das war Miss Marvel. Eine neue Superheldin, noch die Nur-Dimension, die dann nochmal wichtig wird, die Jin, die jetzt auch noch nicht wieder aufgetaucht sind, Red Dagger und Kamran sind, glaube ich, auch noch nicht aufgetaucht. Nein. Aber man hat sie erstmal eingeführt.
Genau. Ja. Ja. Da ist ja das, da, was ich letztens auch schon mal gesagt habe, also das ist auch wieder dann so, wenn du Miss Marvel siehst, musst du die Serie einfach gesehen haben, weil sonst steigst du da nicht
durch. Dir fehlen alle Leute. Ja. Wer die Leute sind, du weißt gar nichts.
Nein. Vor allem, ich habe ja Marvels vor Miss Marvel geschaut, ne? Und da habe ich mich dann auch gefragt, okay, die Mutter kommt vor, der Vater und der Bruder. Ja, was mit den ganzen anderen Charakteren? Die sind alle weg.
Ja. Die ganzen Bruno und so, ich weiß nicht, taucht Bruno nochmal auf?
Nein.
Ich hab Marvels ja gesehen, aber
nein.
Bruno ist mir jetzt nicht
aufgefallen. Nein, das ist nur der Bruder, die Mutter und der Vater.
Stimmt. Ja gut, sie haben es natürlich in dem Sinne clever gelöst, dass der Film ja irgendwo nicht auf der Erde spielt.
Ja, ne? Klar, ne, aber ne.
Aber ja, die fehlen alle.
Das ist ja nur, guck mal, ne. Sie ist ja nun der große Miss Marvel Fanboy und Bruno ist nun ihr Sidekick im Endeffekt. Ja, aber sie trifft Miss Marvel und sie ruft ihn ja noch nicht mal an.
Es wäre so, wie wenn Spider-Man auftauchen würde irgendwo und Ned, der Mann im Stuhl, oder MJ nicht auftauchen würden.
Ja, genau. Ne? Weil das ist, es ist ja nun mal, ne, guck mal, das ist ja nun mal Peter und sie sind nun mal Teenager.
Ja.
Ne? Und da gehören halt die Buddies dazu, die ja dann auch wissen um die geheime Identität, wie du schon sagtest, ne? Das ist halt so, als wenn MJ und der Mann und Ted, der Mann im Schul nicht da wäre.
Ja, ja. Ne? Gut, aber da können wir uns ja nochmal, wenn wir über den Film reden, drüber unterhalten.
Ja, ja.
Bleiben wir erstmal noch kurz bei der Serie.
Jojo, genau. Ja, muss ich sagen, aber auch wie zum jetzigen
Stand. Was gerade wieder abgehackt?
Ich sagte zum jetzigen Zeitpunkt eine mit der besseren Serien auf jeden Fall.
Ja, das muss ich auch sagen. Mir hat die sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es ja vorhin gesagt, ich bin nicht die Zielgruppe, aber dieses bunte, auch die Musik, weil wie es bei Moon Knight diese ganzen arabischen Hip-Hop-Klänge gab, gibt's hier im Abspann zwischendurch gibt's halt sehr pakistanisch-indisch angehauchte Musik. So.
Genau.
Aber modern, also jetzt nicht irgendwas Traditionelles, sondern halt modern. Das hat mir sehr gut gefallen. Du erfährst eine ganze Menge so über Pakistan. Ist auch schön, dass sie wirklich da gedreht haben. Es sieht auf jeden Fall wirklich so aus wie Karachi.
Mhm.
Und das einzige Problem, was ich mit der Serie habe, dass es am Ende so ein bisschen ausfadet. Irgendwie so die letzte Folge, die fand ich nicht so geil. Das ganze Ende war dann irgendwie, es ist kein riesengroßes Bombastende zum Glück, wie in den Filmen jetzt häufig, das sind irgendwie, ach, jetzt müssen wir nochmal so ein CGI-Overkill machen. Es ist ein relativ leichtes Ende mit diesem Verschanzen in der Schule, alles gut. Aber irgendwie fällt das zum Anfang hin ein bisschen ab, finde ich. Also ich fand die Serie am Anfang, die ersten Folgen stärker als nachdem sie aus Pakistan wieder zurückgekommen sind.
Nee, genau.
Ja, und klar, beide super, also Bruno super, Kamala super. Als Figur, als die Darstellerin, finde ich, ist auch einer der besten Parts in dem Film dann später. Ja.
Genau.
Ja. Ich glaube, das ist alles, was man zu Miss Marvel sagen kann. Wenn da irgendwie eine von den Serien, wenn ihr jetzt die Wahl habt zwischen Moon Knight oder Miss Marvel, dann guckt lieber Miss Marvel, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich gucke jetzt mal ganz kurz in unseren Zeitplan. Als nächstes steht Thor 4 auf dem Plan. Ich hatte den schon angefangen. Mhm. Das wird interessant. Und dann ist She-Hulk an der Reihe. Da würde ich jetzt auch schon mal ganz keck behaupten, dass Miss Marvel auch besser ist als She-Hulk.
Ja, definitiv. Das würde ich jetzt auch schon behaupten.
Naja. Also, Bernd, nächstes Mal über Thor 4. Ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, da sind wir dann mal alle drei zusammen. Hoffi hat da, glaube ich, auch so seine Probleme. Wie du schon meintest, die Ziegen sind ein so ein Problem. Die waren mir gar nicht mehr, so im Gedächtnis, bis ich den Film jetzt wieder angefangen habe und diese Viecher auftauchten.
Ich habe es dir gesagt, die Ziegen.
Es ist echt schlimm. Aber das da habe ich letztes Mal auch schon gesagt, bei Dr. Strange, glaube ich. Der Film hat nicht nur negative Seiten. Der Film hat tatsächlich ein paar positive Seiten, aber es nützt am Ende nichts, wenn das mit den anderen Sachen mit dem Arsch einreißt. Aber gut. Da reden wir dann drüber. Alles klar, Bernd. Dann würde ich mal sagen, erlösen wir uns selber hier aus dem Hitzestau und hören uns dann in 2 Wochen wieder. Adios.
Jo, alles klar. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Sari khushiyan